ganz herzlich begrüßen. Ich darf ganz herzliche Grüße aus unserer Gemeinde mitbringen, auch von unserem Seniorpastor Georg Münch, der euch auch ganz herzlich grüßt. Und wir fühlen uns sehr verbunden mit euch und freuen uns, dass wir verbunden sein dürfen durch den Glauben an Jesus Christus. Ich freue mich sehr, dass wir mit Christen heute hier sein dürfen und ich die Predigt halten darf. Und als Text für die Predigt könnt ihr das zweite Samuel-Buch aufschlagen, Kapitel 9. 2. Samuel, Kapitel 9. Eine sehr bekannte Geschichte, die wir uns heute noch einmal vor Augen führen wollen. An der wir Gottes unglaubliche Liebe, Bundesliebe sehen wollen. Als Überschrift über die Predigt habe ich gewählt, was Bundesliebe ausmacht. Als Menschen sind wir ständig auf der Suche nach Bedeutung und Bestätigung. Wir wollen bedeutend sein, wir wollen angenommen sein, wir wollen etwas wertvoller sein als andere manchmal auch. Und wir sind auf der Suche nach Bedeutung und Bestätigung und suchen sie in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Beziehungen. Der eine findet sich seine Bestätigung in einer Beziehung, die er hat. Der andere in seiner Arbeit, in seinem Job. Und investiert sich da rein. Und wenn der Job funktioniert, dann fühlt er sich bedeutend. Wieder andere finden ihre Bedeutung im Geld. Und je mehr sie davon haben, desto bedeutender, desto wertvoller fühlen sie sich. Andere wiederum finden ihre Bedeutung in Kindern. Und wenn die Erziehung der Kinder gelingt, dann fühlen sie sich bedeutend, bestätigt. Und wir leben gerade heute in einer Zeit des sogenannten Social Media, wo sich viele Menschen ihre Bedeutung über Facebook holen und Fotos von sich posten. Und wenn jemand die Fotos liked, dann fühlen sie sich bedeutend und bestätigt. Und wenn keiner die Fotos liked, dann fragen sie sich, warum? Ich sehe doch gut aus auf dem Foto. Warum liked das keiner? Der Mensch ohne Gott befindet sich bewusst oder unbewusst ständig in einer Art Identitätskrise, weil er sich sein ganzes Leben danach umsieht, sich selbst zu bestätigen, sich Wert anzuhäufen. Verzweifelt versuchen wir, uns unseren Wert und unsere Würde aufrecht zu erhalten. Und bekommen wir nicht die Annahme und Bestätigung, fühlen wir uns unsicher, sind frustriert und viele Personen landen dann in einer Art Identitätskrise, mangelndes Selbstbewusstsein und auf der anderen Seite ein sehr starker Narzissmus, eine Selbstliebe. Und die Geschichte, die wir heute vor uns haben, dreht sich um einen König, der Menschen in seine Familie stellt und völlig unverdient mit einer unglaublichen Würde und Bedeutung beschenkt. Ich glaube, dass auch wir Christen in der Gefahr stehen, obwohl Gott uns in seinem Wort sagt und durch seinen Sohn uns sagt, ich liebe dich auf eine unglaubliche Art und Weise. Und ich liebe dich so sehr, dass ich das Liebste für dich gegeben habe, dass wir trotzdem dazu neigen, manchmal uns unseren Wert und unsere Würde irgendwo anders zu suchen. Es gibt auch in christlichen Kreisen diesen Trend, und ich denke, ihr habt ihn auch schon oft gesehen, sich irgendwie anders Bedeutung zu holen. Und wenn es Karten sind, die wir uns an unserem Spiegel im Bad hängen, der uns immer wieder morgens sagt, du bist wertvoll und du bist besonders. Dass wir uns eher darüber unsere Bedeutung holen, als über das Wort Gottes, das uns klar und deutlich sagt, wie sehr Gott uns geliebt hat. Unsere Geschichte beginnt mit einer Einladung, die nicht zu erwarten war. Wir wollen diesen Text jetzt einmal lesen. Das sind 13 Verse in 2. Samuel 9. Die Geschichte bei einem Mann namens Mephibosheth. Und David sagte, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise, wegen Jonathan? Es war aber ein Knecht vom Haus Sauls, sein Name war Ziba, den rief man zu David, und der König sagte zu ihm, bist du Ziba? Er sagte, ja, dein Knecht. Und der König sagte, ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? Da sagte Ziba zum König, es ist noch ein Sohn Jonathans da, der an beiden Füßen gelähmt ist. Und der König sagte zu ihm, wo ist er? Ziba sagte zum König, siehe, er ist im Haus Machirs, des Sohnes Amiels, in Lo-Dabar. Da sandte der König David hin und ließ ihn aus dem Haus Machirs, des Sohnes Amiels, aus Lo-Dabar holen. Da kam Mephibosheth, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David und fiel auf sein Angesicht und warf sich nieder. Und David sagte, Mephibosheth. Und er sagte, siehe, dein Knecht. Und David sagte zu ihm, fürchte dich nicht, denn ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst ständig an meinem Tisch Brot essen. Da warf Mephibosheth sich nieder und sagte, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin? Und der König rief Ziba, den Diener Sauls, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem ganzen Haus gehört hat, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. Und du sollst für ihn das Land bearbeiten, du und deine Söhne und deine Knechte, und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn Brot zu essen hat. Mephibosheth selbst aber, der Sohn deines Herrn, soll ständig Brot an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da sagte Ziba zum König, nach allem, was mein Herr, der König, seinem Knecht befiehlt, so wird dein Knecht tun. Und Mephibosheth, sagte der König, wird an meinem Tisch essen, wie einer von meinen Königssöhnen. Und Mephibosheth hatte einen kleinen Sohn, dessen Name war Micha. Und alle, die im Haus Zibas wohnten, waren Mephibosheths Knechte. So wohnte Mephibosheth in Jerusalem, denn er aß beständig am Tisch des Königs. Er war aber lahm an beiden Füßen. Unsere Geschichte beginnt damit, dass David sich an etwas erinnert. Er erinnert sich an ein Versprechen, an einen Bund, den er mit seinem besten Freund Jonathan geschlossen hatte. Und deshalb stellt er diese Frage, gibt es vielleicht noch jemand, der vom Haus Sauls übrig geblieben ist, damit ich Gnade an ihm erweise wegen Jonathan? Und in Vers 3 stellt er diese Frage noch einmal dem Knecht Sauls, Ziba. Ist niemand mehr da vom Haus Sauls, damit ich Gottes Gnade an ihm erweise? David meint es hier wirklich ernst. Er macht sich auf die Suche. Er hat sich an einen Bund erinnert, den er sowohl mit Jonathan als auch mit Saul geschlossen hatte. Und er hatte sich vorgenommen, sich an diesen Bund zu halten. In 1. Samuel 20 können wir das nachlesen, wie Jonathan und David einen Bund schließen. Und deshalb macht er sich auf die Suche und er wird fündig. Ein Knecht Sauls namens Ziba wird gerufen und gibt ihm den Hinweis, es gibt noch einen Sohn, der an beiden Füßen gelähmt ist. Sein Name ist Mephibosheth und er wohnt in Lo-Dabar. Lo-Dabar, wörtlich übersetzt, kein Wort, nicht nennenswert, irgendwo im Nirgendwo. Ein kleines Dorf östlich des Jordans, unbedeutend und klein, dort, wo eigentlich keiner leben will. Und dort soll jetzt ein Nachfahre Jonathans leben. Sein Name ist Mephibosheth und er ist lahm an beiden Füßen, ist also völlig angewiesen auf die Hilfe eines anderen. Die Bibel berichtet uns davon, dass er als kleines Kind fallen gelassen wurde und deshalb diese Behinderung entstand. David schickt die Leute los, um in dieses Dorf zu gehen und diesen Mephibosheth zu holen. Und wir müssen uns jetzt einmal für einen kurzen Moment in die Lage dieses jungen Mannes, Mephibosheth, versetzen. Er erwartete keinen Besuch von David. Oder vielleicht hoffte er sogar jeden Tag, dass David bloß nicht auf den Gedanken kommen würde, ihn zu suchen. Denn eigentlich war ihm klar, wenn David mich findet, werde ich sterben. Das ist der normale Gang des Lebens, des politischen Lebens. Uns muss wirklich bewusst sein, was David hier macht. Er will nicht irgendjemanden Gunst und Gnade zukommen lassen, sondern einen Nachfahren Sauls, des Mannes, der ihm so viel Leid zugefügt hat. David will einem Mann Zuneigung entgegenbringen, der rein äußerlich betrachtet eigentlich ein Konkurrent für seinen Thron ist. Dieser mögliche Nachfahre ist eigentlich ein Feind. Es war in der damaligen Zeit aus diesem Grund völlig normal, alle möglichen Thronerben eines entmachteten Königs zu beseitigen, und zwar sofort. Das war der normale Weg, um sich Respekt und Platz und Ruhe zu verschaffen. Konkurrenz bedeutete Gefahr, Konkurrenz bedeutete Feindseligkeit. Und wie muss sich dieser Mephibosheth jetzt gefühlt haben, als es an seiner Tür klopfte? Für ihn muss in diesem Moment klar gewesen sein, ich werde jetzt hingerichtet werden, ich werde nach Jerusalem gebracht werden und ich werde dort sterben. Ich kann nicht weglaufen, ich bin gelähmt an beiden Füßen. Das ist jetzt mein Ende. Mephibosheth wird in den Palast gebracht. Er sieht David, fällt vor ihm nieder und David nennt ihn bei seinem Namen, Mephibosheth. Und er antwortet unterwürfig: Siehe, hier bin ich, dein Knecht. Mephibosheth erwartet gar nichts in diesem Moment. Alles, was er erwartet, ist die Hinrichtung, ist sein Tod. Vielleicht erhofft er sich irgendwie Gnade, dass David ihn einfach wieder zurück in dieses Dorf östlich des Jordans lässt. Lass mich einfach in Ruhe, David. Töte mich nicht, mach nichts mit mir, bring mich einfach wieder zurück nach Lotabar. Aber David lässt ihn nicht nach Hause gehen. David lässt ihn nicht nach Hause bringen. David macht etwas anderes mit ihm. Er überschüttet ihn mit Liebe und Gnade. David sagt ihm in Vers 7, fürchte dich nicht, ich will nur Gnade an dir weisen wegen deines Vaters Jonathan und ich will dir alle Felder deines Vaters Saul zurückgeben, du aber sollst ständig an meinem Tisch essen. Was für ein Gefühlsbad muss das für diesen Mann gewesen sein? Mephibosheth muss total geschockt gewesen sein. Das hatte er niemals erwartet und das konnte er gar nicht erwarten. Er hatte erwartet und er hatte sich wahrscheinlich damit abgefunden, zu sterben. Und David überschüttet ihn mit Geschenken. David wusste, was die Gesellschaft von ihm erwartete. Die Gesellschaft erwartete, der Konkurrent muss sterben. Stattdessen hat David für diesen jungen Mann drei Botschaften. Ich schenke dir meine Liebe. Ich werde dich unglaublich reich machen und ich werde dich in meine Familie aufnehmen. Was für eine Botschaft für diesen jungen Mann, der nichts anderes zu erwarten hatte als den Tod. Was für eine Botschaft für diesen jungen Mann, der irgendwo in nirgendwo lebte, gepflegt werden musste, völlig abhängig von der Hilfe anderer Menschen war und nicht nur ein Nachkomme Jonathans war, sondern ein Nachkomme Sauls, des Mannes, der nur Hass und Abneigung für David hatte und jahrelang versucht hatte, David umzubringen und zu vernichten. Und David sagt ihm, Mephibosheth, fürchte dich nicht, ich schenke dir meine Liebe, ich werde dich reich machen und ich werde dich in meine Familie aufnehmen. Und deshalb reagiert Mephibosheth auch so. Er ist total überrascht und geschockt. Er wirft sich vor David nieder und fragt ihn in Vers 8, was ist dein Knecht, dass du dich einem toten Hund zugewandt hast, wie ich einer bin. Wie kann das sein, dass du mir so viel Liebe zuwendest? Das, was er erlebt, ist nicht einfach mehr, als er erwartet hatte. Es geht in die komplett entgegengesetzte Richtung von dem, was er erwartet hatte und erwarten durfte. Und David hält sein Versprechen an diesen jungen Mann. Er sorgt dafür, dass er Besitzer über die Felder Sauls wird. Er sorgt dafür, dass Ziba und seine Familie seine Diener werden. Er gibt Anweisungen an Ziba, damit auch das wirklich alles ausgeführt wird. David kümmert sich also darum, dass seine Versprechen befolgt werden, seine Anweisungen befolgt werden. Und dann erweist er Mephibosheth eine ganz besondere Würde. Er hat ihm versprochen, dass er ständig, also sein ganzes Leben lang, an seinem Tisch, am Tisch des Königs, Brot essen würde. Und diese Tatsache wird in unserem Text viermal wiederholt. So wichtig ist sie dem Autor des Samuelbuches. In Vers 9, Vers 10, Vers 12 und in Vers 13. Immer wieder, du wirst ständig an meinem Tisch Brot essen. Am Tisch des Königs. Und dann sagt David in Vers 11, er wird an meinem Tisch essen wie einer von meinen Königssöhnen. Mephibosheth gehört ab jetzt zu meiner Familie. Du hast richtig gehört, Ziba. Er wird von nun an jeden Tag an meinem Tisch sitzen, wie einer von meinen Königssöhnen. Wir müssen uns dieses Bild mal vorstellen, wie dieser Mephibosheth einen Tag zuvor aus Lodabar zurückgebracht wurde nach Jerusalem und am nächsten Morgen klopft es an seinem Zimmer und da waren Diener von David, die ihn runterbrachten zum Tisch und er saß am Tisch mit diesem König. Einige Jahre später saß er an diesem Tisch. Und dort würde auch Salomo sitzen und Absalom sitzen, die Söhne des Königs. Und er würde dort sitzen mit demselben Recht wie sie. Weil dieser König ihm gesagt hat, er wird bei mir am Tisch sitzen wie einer der Königssöhne. Er war aus dem Nichts plötzlich ein Teil dieser Familie. Er saß dort an dem Tisch und durfte essen und trinken, wie viel er wollte. Hatte Teil an dem Reichtum und dem Wohlstand dieses mächtigen Königs. Völlig unverdient, völlig unerwartet. David hatte ihn adoptiert und behandelte ihn so wie sein eigenes Kind. Eine ganz schön dramatische Geschichte, oder? Frage, die wir uns stellen müssen, bevor wir uns gleich dahin wenden, diesen Text auf uns anzuwenden. Wie kam es dazu, dass David so handelt? Was ist der Grund dafür? Schaut mal in Vers 7 rein. Fürchte dich nicht. Ich will nur Gnade an dir erweisen, sagt David zu Mephibosheth. Ich will nur Gnade an dir erweisen, weil du etwas Besonderes bist. Das steht da nicht. Was hier steht ist, ich will nur Gnade an dir erweisen, wegen deines Vaters Jonathan. Nichts in Mephibosheth, aber auch gar nichts in Mephibosheth hat dazu geführt, dass David Gnade an ihm erweist. Er hat nichts von dem verdient. Nichts an und in Mephibosheth hat David dazu gebracht, so zu handeln. Er handelt aus einer Treue gegenüber einem Bund, den er geschlossen hat. David erinnerte sich an ein Versprechen. Und diese Treue gegenüber diesem Versprechen trieb ihn dahin, diesen absolut verlorenen Nachkommen Jonathans mit Liebe und Freundlichkeit zu überschütten. Völlig unverdient. Der Grund für alles, was David tat, war der Bund. In unserem Text kommt das Wort Gnade immer wieder vor. Und dieses Wort Gnade bedeutet im Hebräischen Hesed. Und Hesed ist ein Bundesbegriff und bedeutet so viel wie Bundesliebe, Bundeszuneigung, Bundesfreundlichkeit. Im Englischen ist es das Wort Covenant Kindness. Annahme und Liebe auf Grundlage eines Bundes, der geschlossen wurde. Und das ist hier wirklich wichtig, dass wir das verstehen, dass David gegenüber Mephibosheth nur so handelt wegen einem Bund. Jonathan ist schon lange tot. Saul ist schon lange tot. Und David selbst kennt nicht mal irgendjemanden, der noch von ihm kommt, der mit ihm verwandt ist. Aber er fragt nach, er ergreift die Initiative. Gibt es jemanden? Gibt es vielleicht noch jemanden, an dem ich meine Gnade erweisen kann, wegen Jonathan? Und als er das herausgefunden hat, lässt er sich nicht aufhalten, sondern lässt diesen jungen Mann zu sich bringen. Ihn hält nichts auf, er will diesen Bund erfüllen. Dieses Wort, Hesed, Gnade, ist entscheidend für unseren Text. Es kommt dreimal vor, in Vers 1, in Vers 3 und in Vers 7. Immer wieder sagt er, ich möchte Gnade an dir erweisen. Fürchte dich nicht, Mephibosheth, denn ich habe nur Gnade für dich. Und es ist diese Bundesliebe, diese Bundesfreundlichkeit, die David antreibt. Der Bund ist hier der entscheidende Faktor, nicht Mephibosheth. Nicht irgendeine Eigenschaft, die er hat, nicht irgendeine Tat, die er vollbracht hat. Er ist gelähmt an beiden Füßen. Er kann David nichts entgegenbringen. Er hat nichts mehr. Er war mal ein Prinz. Aber er ist nur noch in Lo Dabar. In Nirgendwo. Mit nichts in den Händen. Mit keiner Kraft. Die Frage, die uns jetzt bewegen sollte, ist, was machen wir jetzt mit dieser Geschichte? Nehmen wir sie einfach als Beispiel für Barmherzigkeit und soziales Engagement an Armen und Schwachen? Natürlich können wir auch in diese Richtung etwas aus der Geschichte lernen. Ich glaube aber, dass wir die Botschaft dieses Textes und des Samuelbuches nicht genügend würdigen würden. Wir würden nur an der Oberfläche kratzen. Wenn man sich die Bücher Samuels ansieht, sieht man, dass sie ein großes Thema behandeln, und zwar das Königtum Israels. Und sie beinhalten die Botschaft, dass der Segen Gottes für die Welt und für Israel, dass die Verheißungen auf dem davidischen Königtum ruhen. Deshalb gibt es auch diese große Verheißung an David in 2. Samuel 7, wo Gott ihm ein ewiges Königreich verheißt und einen Thron, der nie mehr vergeht. Und zu diesem Zeitpunkt scheint auch alles in bester Ordnung. Jerusalem ist der Sitz des Königs. David ist der König über ganz Israel, wird immer wieder betont. Die Bundeslade ist bei ihm. Und jetzt sehen wir in dieser Geschichte einen König, der absolut perfekt ist. Der perfekt ist. Der ideale, treue, liebevolle König. Und alles scheint darauf hinzudeuten, ja genau, das ist der König, den wir brauchen. Das Problem ist nur, dass zwei Kapitel später dieses Bild einen richtig dicken Kratzer bekommt. Zwei Kapitel später wird deutlich, dieser König ist ganz und gar nicht perfekt. Dort begeht David Untreue im höchsten Maß. Er missachtet den Bund zwischen Uria und seiner Frau. Er lügt, um eine Sünde zu vertuschen. Er nutzt seine Stellung als König völlig egoistisch aus. Und zwar nicht, um anderen zu helfen, sondern um sich zu schützen, um andere zu benutzen. Und er sorgt dafür, dass Uriah umgebracht wird, nur damit seine Sünde nicht rauskommt. Und am Ende des Buches ist David wiederum untreu und ungehorsam gegenüber Gott. Er missachtet Gottes Willen. Und die Botschaft, die uns der Autor des Samuel-Buches mitgeben will, ist, ja, wir warten auf den Messias, ja, und er ist ein davidischer König, der voller Wahrheit, voller Gnade, voller Treue ist, so wie David in dieser Geschichte. Es ist aber nicht David. Es ist nicht David. Die Geschichte von David und Mephibosheth gibt uns das Bild eines perfekten Königs. Und haben wir nicht schon beim Lesen und jetzt Nacherzählen der Geschichte gemerkt oder das Gefühl gehabt, das ist meine Geschichte. Dieser Raum ist voll von Mephibosheths. Wir alle waren einmal in Lo-Dabar oder sind noch in Lo-Dabar. Ich glaube, dass wir in dieser Geschichte ein unglaublich tolles Bild des Evangeliums bekommen. Wir bekommen ein Bild davon, was passierte, als Gott uns gerettet hat. Völlig unerwartet und unverdient. Und so möchte ich jetzt diese Geschichte von David nehmen und zeigen, wie diese vergleichbar kleine Geschichte von David uns auf die große Erlösungsgeschichte in Jesus Christus hinweist. Es ist die Geschichte der unglaublichen Bundesliebe Gottes. Ich kann das mit gutem Gewissen tun, weil wir in der Bibel lernen und lesen, dass sich die ganze Schrift in Christus erfüllt. Und meine Hoffnung ist so sehr, dass wir alle heute Morgen aufs Neue verwundert werden, vielleicht im guten Sinne geschockt werden von dem, was Gott für uns getan hat. Dass wir aufs Neue staunen darüber, was mit uns passiert ist, als Gott uns zu sich gezogen hat. Denn wir waren, genau wie Mephibosheth geistlich gesehen, gelähmt in beiden Füßen. In Christus sehen wir einen König, und das sind die drei Punkte, die ihr auch auf dem Gottesdienstzettel findet. In Christus sehen wir einen König, der uns in seiner Bundesliebe suchte, uns mit Reichtum überschüttete und uns mit ewiger Würde und Sicherheit beschenkte. Das Erste ist, dass wir sehen, eine Bundesliebe, die uns suchte. Es war Gott, und zwar Gott allein, der sich aktiv aufmachte, um uns zu sich zu holen. David war es, der nachdachte, gibt es noch jemanden, an dem ich Bundesliebe ausüben kann? Es war sein freier Entschluss, sich über Mephibosheth zu erbarmen, Mephibosheth zu lieben. Und genauso waren wir tot und verloren in unserer Sünde, ohne einen Ausweg, ohne irgendeine Aussicht auf Hoffnung. Wir waren seine Feinde, versklavt unter Sünde, und alles in uns und an uns war gegen ihn gerichtet. Es gab keinen einzigen Grund in uns, warum Gott sich hätte erbarmen sollen. Aber Gott machte sich auf. Er machte sich auf, um uns mit Barmherzigkeit zu überraschen, mit Gnade zu beschenken. Er machte sich auf, um uns in den Bund einzugliedern, den er in seinem Sohn geschlossen hat, im Blut seines Sohnes. Paulus schreibt in Epheser 2, 4 bis 5, aber Gott, der reich an Barmherzigkeit ist, hat wegen seiner Liebe, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in unseren Sünden, mit Jesus lebendig gemacht. Wegen seiner Liebe. Das ist der abschließende und alles umfassende Grund seines Handelns. David suchte Mephibosheth nicht, weil es irgendetwas an Mephibosheth gab, was ihn dazu bewegt hätte. Er suchte nicht nach ihm, weil Mephibosheth irgendetwas hatte, was besonders war. Das, was ihn bewegte, war seine Treue gegenüber einem Bund. David suchte und liebte diesen jungen Mann aufgrund des Bundes. Vielleicht kennt ihr dieses Bild aus Hesekiel 16, wo Gott seine suchende Bundesliebe beschreibt. In Hesekiel 16, 1 bis 14 beschreibt er dort ein Bild eines verstoßenen Kindes, das in seinem Blut liegt, das dort liegen gelassen wurde von seinen Eltern. Nichts an diesem Kind ist bemitleidenswert. Wir liegen dort in unserem eigenen Blut, die Nabelschnur noch nicht abgetrennt. Wir waren dem Tod hingegeben. Und dann schreibt Gott, und ich ging an dir vorüber und sah dich dort liegen in deinem Blut. Und dann sprach ich zu dir, als du dort lagst in deinem Blut, du sollst leben. Das ist unsere Geschichte. Das ist die Geschichte einer Bundesliebe, die uns suchte. Gott suchte uns, er liebte uns auf Grundlage eines Bundes. Seine Liebe trieb ihn dazu, uns zu suchen. Seine Gnade trieb ihn dazu, an uns zu denken. Wir haben einen treuen Gott, der sich aufmachte, um verlorene, schwache, tote Sünder, gelähmte Sünder an seinen Tisch zu holen. Wir ahnten nichts davon, wir hatten nichts davon zu erwarten, weil wir Gottes Feinde waren. Aber er machte sich auf wegen seiner Bundesliebe. Wir waren oder wir sind alle Mephibosheths in Lodabar, die eigentlich nichts anderes zu erwarten hätten als den Tod. Aber Gott in seiner Bundesliebe suchte uns. Das ist das Erste. Das Zweite, was wir in unserer Geschichte sehen, ist eine Bundesliebe, die uns mit Reichtum überschüttet. In unserer Geschichte haben wir nicht nur eine Bundesliebe gesehen, die auf die Suche ging, sondern auch Mephibosheth mit unglaublichem Reichtum überschüttete. In einem deutschen Sprichwort heißt es, wer von der Gnade der Großen leben muss, bekommt fette Worte und magere Suppen. Und es mag sein, dass es für viele Großen der Welt wirklich gilt, aber was wir bei Gott, was wir bei David sehen in diesem Text, ist, dass es eben nicht so war. Und was wir bei Gott durch die ganze Schrift hindurch sehen, ist, dass es eben nicht so ist. Es ist eben nicht so, dass Gott uns einfach nur toleriert. Es ist nicht so, dass Gott uns einfach nur begnadigt und uns dann wieder laufen lässt, sondern er holt uns an seinen Tisch. Und ich glaube, das ist eine Sache, die wir oft immer wieder auch als Kinder Gottes in unseren Kopf kommen. Gott, besonders wenn wir in Sünde fallen, jetzt toleriert mich Gott einfach nur noch. Aber er liebt mich. Und es ist nicht wahr. Er hat uns an seinen Tisch geholt. Gott verspricht uns nicht nur mit fetten Worten irgendetwas und gibt uns dann magere Suppen, sondern er hat uns an seinen Tisch geholt und sagt, du bleibst bis zu deinem Lebensende und bist in alle Ewigkeit an meinem Tisch. Du gehörst zu mir, du bist mein Kind, ich habe dich adoptiert. Gott hat uns die Rettung in Jesus Christus geschenkt. Er hat dir, wenn du sein Kind bist, ein Bürgerrecht im Himmel geschenkt. Er hat dir die alten Kleider weggenommen und dir die Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Und er hat uns zu Erben seines Reiches gemacht. Er hat uns mit Gnade beschenkt, die wir nicht verdienen. Wir sind reich beschenkt. Und die Frage ist, verspüren wir uns oder empfinden wir uns als reich, als Kinder Gottes? In Epheser 1, Vers 7 und 8, das schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Epheser 1, 7 und 8. In Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat, in aller Weisheit und Einsicht. Also den Reichtum seiner Gnade hat er uns reichlich gegeben. Und das Wort, das Paulus hier benutzt, ist eigentlich ein verschwenderisches Wort. Es ist das Bild einer Quelle, die nicht mehr aufhört zu sprudeln. Üppig, überschüttet, verschwenderisch. Das ist dieses Wort, reichlich gegeben. Und Petrus kann das nur bestätigen in seinem ersten Brief, da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zu Gottseligkeit geschenkt hat. Und er hat uns mit den kostbarsten und größten Verheißungen beschenkt, damit ihr teilhabt an Gott selbst. 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Geschwister, wenn wir uns diese Liebe vor Augen halten, diese Gnade vor Augen halten, können wir eigentlich nicht anders reagieren als Mephibosheth. Wie kann es sein, dass du dich in so einer Art und Weise über mich, toten Hund, erbarmst? Gott rettet uns nicht einfach nur und lässt uns dann an der geistlichen Armutsgrenze durchs Leben laufen. Wir sind reich beschenkt. Und die Frage ist wirklich, sehen wir diesen Reichtum? Wir haben ihn nicht verdient, wir haben ihn nicht erarbeitet und wir konnten ihn nicht erwarten. Würde Gott uns einfach nur tolerieren, das wäre eine unglaubliche Gnade. Würde Gott uns einfach nur tolerieren, das wäre eine unglaubliche Gnade. Aber Gott toleriert uns nicht einfach nur. Er adoptiert uns und will, dass wir für alle Ewigkeit an seinem Tisch sitzen. Das ist die Bundesliebe, die uns mit Reichtum überschüttete. Kind Gottes, du bist geliebt mit einer Bundesliebe, die dich von Anfang an mit Reichtümern beschenkt hat und nie wieder damit aufhören wird. Gott wird dich bis in alle Ewigkeit mit seinen Schätzen überströmen. Egal durch welche Täler wir in diesem Leben gehen, Erzähler ihr als Gemeinde gerade geht, dem ersten Todesfall eurer Gemeinde. Gott wird euch und wird uns bis in alle Ewigkeit mit seinen Schätzen überströmen, mit seiner Herrlichkeit beschenken, mit seiner Herrlichkeit erfreuen. Und der Grund dafür ist Jesus. Es ist Christus, indem er diesen wunderbaren Bund geschlossen hat mit denen, die an ihn glauben. Und ich hoffe so sehr, dass wir jetzt schon in unserem Herzen immer wieder diese Frage bewegen: Du großer König, wie kommt es, dass du dich in so einer unglaublichen Art und Weise über mich erbarmst? Dass wir darüber staunen und uns diese Frage wirklich bewegen und darauf antworten können: Es ist wegen deinem Sohn, wegen deinem Sohn allein. Eine Bundesliebe, die uns mit Reichtum überschüttet. Und das Letzte, was wir in diesem Text sehen, ist eine Bundesliebe, die uns mit ewiger Würde und Sicherheit beschenkte. David sorgte dafür, dass Mephibosheth zu ihm nach Hause gebracht wurde. Und er tat damit nichts anderes, was in der damaligen Zeit als Adoption galt. Er adoptierte ihn. Dafür gab es keine Vorgaben von Jonathan, die David damit erfüllte. Mephibosheth war schon froh und dankbar, dass David ihn nicht töten ließ. Und als David ihn noch beschenkte, war das weit über dem, was er erwartet hatte. Aber das, was David jetzt tat, sprengte alle Erwartungen. Er machte diesen potenziellen Konkurrenten zu seinem Sohn. Und der Grund dafür, wie ich schon sagte, der Bund mit Jonathan. Und ist es nicht auch das, was Gott in Christus für uns getan hat? Gott nahm uns, die wir eines Tages weit weg von ihm entfernt waren, in seine Familie auf. Er nennt uns Söhne und Töchter. Er nennt uns nicht nur Diener. Wir sind nicht nur Sklaven Christi, Diener Christi. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir waren eines Tages Feinde, voller Hass für Gottes Gebot und für Gott selbst. Aber er adoptierte uns und nahm uns auf in seine Familie. Und das tat er nicht, weil wir irgendwie Mitleid verdient hatten, sondern aufgrund des Bundes, den er in seinem Sohn geschlossen hat. Und an dieser Stelle, als ich den Text durchgelesen habe und die Predigt vorbereitet habe, habe ich gefragt, wie oft denken wir über den theologischen Begriff Bund so trocken, so staubtrocken, so leer? Wenn wir uns das hier ansehen, diesen Text, dann sehen wir, was Bund bedeutet, was Bundesliebe heißt. Dass es eben nichts ist, was trocken ist, was emotionslos ist, was einfach da ist, ein emotionsloser Vertrag zwischen zwei Parteien. Wenn Gott einen Bund schließt, sein Volk, dann bedeutet das, dass Gott sich hingibt. Liebe und Freundlichkeit. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um die loszukaufen, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, damit wir Kinder werden. Und deshalb können wir ausrufen: Aber Vater. Wir sind keine Sklaven, oder nicht nur Sklaven, nicht nur Diener Christi, sondern Söhne und Töchter. Er ruft mich Sünder an seinen Tisch und sagt mir von ganzem Herzen das, was wir in Jesaja 43 in der Lesung gehört haben: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Wenn du durch das Feuer gehst, wird es dich nicht zerstören. Und dann sagt Gott: Du bist teuer in meinen Augen. Du bist wertvoll in meinen Augen. Und ich habe dich lieb. Deshalb will ich Menschen und ganze Völker anstelle deines Lebens hingeben. Brauchen wir wirklich noch von irgendjemand anderem oder von irgendetwas anderem Bestätigung dafür, dass wir wertvoll sind in Gottes Augen? An dieser Stelle, als ich die Predigt in meiner Gemeinde gehalten habe, hat ein kleines Kind ganz laut geschrien: Nein. Sie hat wahrscheinlich nichts davon verstanden, was ich gesagt habe. Sie hat ganz laut geschrien: Nein. Gott kam in unser Lot da war, in unser Nichts, in unser Elend. Und er rief mich bei meinem Namen: Rudi, fürchte dich nicht, du bist mein. Von jetzt an und bis in alle Ewigkeit bleibst du an meinem Tisch. Du bist mein Kind. Wo bekommst du deine Würde her? Woher holst du dir deine Bedeutung, oder du versuchst es zumindest? Menschen sehnen sich nach Bedeutung, nach Bestätigung. Als Kinder Gottes dürfen wir wissen, in Christus beschenkt uns Gott mit einer Würde, die höher als jede Würde ist, die die Welt zu bieten hat. Und sie bleibt uns ewig erhalten. ehemals Feinde, sitzen wir bald in alle Ewigkeit mit seinem Sohn an einem Tisch. Und Gott beschenkt uns mit einer Sicherheit, die für immer besteht. Nichts und niemand wird uns aus der Gegenwart unseres Gottes reißen. Er selbst sorgt dafür, so wie David dafür sorgte, dass alles durchgezogen wird, was er aufgetragen hat. Dürfen wir das glauben? Und glaube es von ganzem Herzen. Es ist nicht unser Glaube, der uns in der Gegenwart Gottes hält, sondern es ist seine Treue. Es ist seine Bundestreue. Und er beschenkt uns mit dieser ewigen Sicherheit und dieser großen Würde. Ich hatte schon gesagt, hier sitzen eine Menge Mephibosheths. Einige davon bereits am Tisch des Königs und einige vielleicht noch nicht. Sie sind noch in Lo Tabar. Und es ist egal, in welcher Situation du bist. Ich hoffe, dass du heute Morgen überrascht wirst von dieser großen Gnade, die Gott gezeigt hat. Seine Bundesliebe ist wirklich überraschend und übertrifft weit alle Erwartungen. Und ich möchte uns am Ende meiner Predigt noch eine ganz praktische Anwendung auf Grundlage dieser Geschichte mitgeben. Wir haben Davids Liebe zu Mephibosheth gesehen. Wir haben Gottes Liebe in Christus zu uns gesehen. Aber Bundesliebe bedeutet nicht nur Gottes Liebe zu uns. Das bedeutet auch, dass wir Bundesliebe als Bundesgemeinschaft leben. David wandte sich Mephibosheth aufgrund eines Bundes zu. Dieser Bund war der Grund dafür. Und als Kinder Gottes, als Kirche Christi sind wir eine Bundesgemeinschaft. Wir sind miteinander verbunden durch einen festen Bund, den Gott geschlossen hat. Und es gibt nichts Verbindlicheres und nichts Festeres als das. Fragen wir uns doch heute mal wie David. Gibt es jemanden, den ich mit Bundesfreundlichkeit überraschen kann? So wie Christus, so wie Gott uns überrascht hat. Völlig unerwartet und unverdient. Gibt es jemanden in meiner Gemeinde, den ich mit Hesed, mit Bundeszuneigung, mit Bundesfreundlichkeit, mit Bundesliebe überraschen kann? Das wird zeigen, wie fasziniert wir eigentlich von Gottes Bundesliebe sind. Bist du fasziniert von der Gnade, mit der Gott dich gesucht hat, dich überschüttet und beschenkt hat? Dann wird dich das dahin bewegen, deine Geschwister mit Bundesliebe zu überraschen. Bewegt in deinem Herzen immer wieder die Frage, vielleicht an diesem Sonntag und in der vor uns liegenden Woche, wie kann es sein, Gott, dass du mich so sehr liebst?